Deutschlandfunk. Corso Spezial.
Mit Lars-Hendrik Beger.
Und Kolja Unger.
Seit der Korrektivrecherche über ein Geheimtreffen von VertreterInnen der Neuen Rechten Anfang des Jahres geht es in Politik und Medien immer wieder um den sogenannten Masterplan Remigration. Wir hier bei Corso haben uns in den letzten Wochen vor allem mit dem Aspekt der rechten Metapolitik in der Popkultur beschäftigt. Wir haben zum Beispiel geschaut, wie das in der Mode oder in der Popmusik funktioniert. Und heute schauen wir aufs Gaming, ein Bereich, der seit Jahren von den Rechten genutzt wird. Und du, Kolja, du hast dich in den letzten Wochen mit ganz vielen Menschen beschäftigt aus dem Bereich Gaming, mit GamerInnen, SpielerentwicklerInnen, Menschen aus der politischen Bildung und WissenschaftlerInnen, die sich aus soziologischer Perspektive mit dem Gaming beschäftigen und was das mit den neuen Rechten zu tun hat. Kolja, die erste Frage vielleicht vorweg. Warum ausgerechnet Computerspiele? Was zeichnet das Gaming vor anderen Medien aus, gerade mit Blick auf rechte Ideologie?
Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, etwas, was wir hier häufiger auch wiederholen. Das Gaming ist das größte Unterhaltungsmedium unserer Zeit. Mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit spielen Computerspiele. Die Branche macht mehr Umsatz als die Musik- und Filmbranche zusammen. Und ja, die Game Awards in Los Angeles, die verfolgen mit über 100 Millionen Zuschauenden etwa 5-mal so viele wie der kleine Bruder die Oscar-Verleihungen. Computerspielerinnen sind darüber hinaus stark international vernetzt.
Also es geht zum einen um viele, viele Menschen. Du hast gerade gesagt, 3 Milliarden Menschen zocken und es geht auch um viel Geld.
Total. Also in Deutschland alleine werden auf dem Gaming-Markt knapp 10 Milliarden Euro umgesetzt, Tendenz steigend. Die meisten Technologien, die so entwickelt werden, also Virtual Reality oder KI, die finden zuerst im Gaming Anwendung. GamerInnen spielen aber nicht nur, sondern sie kommunizieren auch währenddessen über alles Mögliche. Daher sind Gaming-Plattformen, also Steam nenne ich da mal, oder...
Das ist ein großer Online-Shop für Games.
Genau, und da kann man dann aber auch, gibt es da auch soziale Interaktionsmöglichkeiten. Ein anderes ist der extra für GamerInnen gemachte Kommunikationsdienst Discord oder auch das Streaming-Portal Twitch für Live-Übertragung von Games. Das sind alles sehr wichtige soziale Medien. Wenn man jetzt bei Computerspielenden ansetzt, hat man eine enorme Reichweite. Darüber hinaus hat das Gaming einige Eigenschaften, die findet man in anderen Medien so nicht.
Also ich fasse mal zusammen, Gamer, die zocken nicht nur, sondern die nutzen auch viele soziale Medien und tauschen sich darüber aus. Und du hast jetzt gerade gesagt, es gibt da Eigenschaften, die wir bei anderen Medien nicht sehen. Was meinst du damit?
Also vor allem sind das Interaktion und Immersion.
Das heißt Interaktion, man macht was zusammen und Immersion ist... Was genau?
Ja, also Interaktion nochmal vielleicht, das heißt, dass ich anders, wenn ich jetzt einen Film gucke, ne, dann kann ich ja nicht in die Handlung eingreifen. Wenn ich einen Song höre, dann kann ich vielleicht, wenn ich beim Konzert bin, Zugabe rufen und dann gibt's vielleicht eine Zugabe. Aber beim Gaming ist es elementar, dass meine Entscheidungen im Spielen auf der Konsole die Handlung voranbringen, also auch die Handlung verändern. Und dadurch entsteht etwas, das man Immersion nennt, also übersetzt Eintauchen in die Handlung zum Beispiel. Ich habe beim Spielen die Möglichkeit, mich anders zu erleben als außerhalb des Spiels. Ich habe zum Beispiel im Spiel Fähigkeiten, die ich sonst nicht habe. Ich kann in Spielen zum Beispiel fliegen, andere Planeten erkunden, ganze Zivilisationen gründen und weiterentwickeln und mich selbst dadurch auch dann in dieser Rolle anders erleben. Ich kann auch in andere Zeiten reisen, wie zum Beispiel die Spielerin Pia Scholz, besser bekannt als Shoyoka. Das ist eine der einflussreichsten Game-InfluencerInnen in Deutschland, mir das erzählt hat in Bezug auf ihre Lieblingsspielreihe Crusader Kings.
Also ich war schon immer ein großer Fan von Mittelalter und Mittelalter-Franchisen. Und das Spiel hat mir die Möglichkeit gegeben, selber so in die Rolle von so einer mittelalterlichen Dynastie zu schlüpfen.
Real strategy requires cunning.
Und da einfach auch bekannte Geschichten nachzuspielen, wie zum Beispiel von Game of Thrones oder auch von Herr der Ringe.
Anders als beim Film oder bei der Serie zum Beispiel, da gucke ich ja einfach nur und nehme die Handlung auf. Beim Game selber bestimme ich die Handlung dadurch, was ich mache, vielleicht auch wie gut ich im Spiel bin, wie ich meine Charaktere gestalte oder jetzt hier im Beispiel von der Influencerin Shoyoka, wie ich mein Königreich gestalte. aber diese ganzen Handlungsmöglichkeiten, die habe ich ja nur im Spiel oder macht das auch was mit mir jenseits davon in der jetzt mal ein ganz Füßchen realen Welt?
Nee, erstmal habe ich so eine erweiterte Handlungsmacht natürlich nur im Spiel, aber... Diese Erfahrung zu machen, das verändert auch meine Wahrnehmung Wahrnehmung von der Realität außerhalb des Spiels und nicht zuletzt meine Selbstwahrnehmung. Der Soziologe Manoukheas Shamsrizi hat das Game Lab der Humboldt-Universität Berlin gegründet und er forscht im Auftrag des Auswärtigen Amts über die Rolle von Gaming in der internationalen Diplomatie. Er spricht hier etwa in Bezug auf Rollenspiele vom Gaming als Empathiemaschine.
Wenn ich also 100, 200 Spielstunden mich als ein Avatar durch eine Welt bewege, Protagonist einer Handlung bin, diese Welt auf mich reagiert und ich sie mit meinen Entscheidungen präge, dann ist das beispielsweise ein Genre, was hochgradig dafür geeignet ist, Narrative zu vermitteln. Aber man könnte genauso gut in die Ecke der Strategiespiele schauen und feststellen, dass dort ja zum Teil sehr konkret sogar über politische Systeme entschieden wird. Also will ich meinen Staat als faschistischen Staat führen oder als demokratischen Staat? Das kann ich ja frei entscheiden in sehr vielen Aufbausimulationen.
Gaming als Empathiemaschine ist ein spannender Begriff, also etwas, was uns auch in unserer Fähigkeit als Mensch herausfordert.
Ja, Spiele erweitern unsere Möglichkeiten, das habe ich gesagt, deswegen vermitteln sie auch Fähigkeiten. Also beispielsweise, wenn ich einen Flugsimulator verwende, dann kann ich mal gucken, wie kann ich vielleicht sogar ein Flugzeug fliegen. Und sie prägen auch dadurch, dass ich mich so besonders gut in jemand hineinversetzen kann, Narrative. Und das wiederum prägt Identität. Darauf ist Jessica White vom Royal United Service Institute in einem Vortrag zur Radikalisierung im Gaming eingegangen, den sie im Rahmen einer Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung letzten Februar gehalten hat.
Let's say the goal of the game, multiplayer game, is to go and slay the dragon.
Nehmen wir an, Sie spielen ein Multiplayer-Spiel und es geht darum, einen Drachen zu besiegen. Und mit Hilfe einer Gruppe zuvor unbekannter Spieler schaffen Sie es letztendlich, den Drachen zu erlegen. Dann haben Sie zu dieser Gruppe eine Bindung aufgebaut, ohne deren Background zu kennen, ohne zu wissen, ob es sich bei den anderen um White Supremacists handelt oder nicht. So oder so sinkt die Schwelle dieser Gruppe zu vertrauen. Ein Vergleich. Nehmen wir an, ich bin Matrosin und so sehr von der US-Marine überzeugt, dass ich, Jessica White, nicht mehr zwischen mir und dieser Gruppe unterscheide. Dann ist meine Identität mit dieser Identität verschmolzen. Dasselbe kann in Spielumgebungen passieren. Und es gibt gute Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die physiologischen Auswirkungen dieselben sind wie in realen Identitätsfusionsumgebungen.
Also, Immersion und Interaktion im Gaming wirken insofern stark in die Realität außerhalb des Spiels, als dass sie unsere Vorstellung prägen, wer wir sind und vor allem, wem wir uns zugehörig fühlen, also welcher Gruppe und wogegen wir uns als Gruppe positionieren.
Das finde ich ganz interessant eigentlich, dass man in einem Spiel so ein fester Teil einer Gruppe wird, ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und das klang ja auch schon an, wir haben es eingangs zumindest gesagt, das ist etwas, was sich auch Rechtsextreme zu Nutzen machen können zumindest. Wie tun sie das? Hast du konkrete Beispiele dafür, wie so eine rechtsextreme Radikalisierung im Game stattfindet?
Ja, es gibt einige aus der letzten Zeit. Ich finde eines ganz plastisch, das war auf der Gaming-Plattform Roblox. Das ist eine Spieleplattform, vielleicht ähnlich wie Minecraft, bei der User so eigene Spiele bauen können. Die sehen dann so ein bisschen aus wie in so einer Lego-Optik. Und die können sie dann mit anderen Usern online zusammen zocken. Aber
wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt die Freiheit, alles zu bauen. Dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen.
Das sagt Jörg Friedrich, Spieleentwickler, mit dem ich auch gesprochen habe, in einer Reportage von den Kollegen von MDR Investigativ. Die Reportage setzt sich unter anderem mit rechtsextremen Aktivitäten auf Roblox auseinander.
Ja, aber Scheiße bauen, was heißt das genau? Also heißt das sowas wie, dass es da bestimmte Schmierereien gibt oder wirklich, so wie du es gesagt hast, dass da auch ganze Games gebaut werden, die sich dann einer bestimmten Ideologie und Weltanschauung hingeben?
Sowohl als auch. Hören wir mal kurz rein in die Reportage.
Rechtsextreme verpacken ihre Ideologien in Spielen wie diesem, in dem das Halle-Attentat von 2019 nachspielbar ist und vernetzen sich über Gaming-Plattformen.
Ich kann als Lego-Männchen mit einer Lego-Waffe in der Hand versuchen, einen Amoklauf auf eine Synagoge zu machen. Vielleicht bis auf den Lego-Aspekt sieht das 1:1 so aus, wie die Synagoge, auf die der Rechtsterrorist Stefan B. 2019 einen Amoklauf geplant und, ich sag es mal, zum Glück erfolglos durchgeführt hat.
Also da kann man wirklich dann in diesem Spiel völlig unreguliert so einen Terroranschlag nachspielen mal.
Wenn du bei Roblox bist, genau. Dennoch halte ich es für gar nicht so wichtig für den Aspekt der rechten Diskursverschiebung.
Dabei haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, dass die eben sehr explizit sind. Warum sind die nicht so wichtig?
Ich würde einfach sagen, weil die allermeisten Menschen, wenn jetzt der MDR gar nicht über diese Spiele berichtet hätte, hätte kaum jemand das mitbekommen. Es sind Spiele, die von sehr wenigen Menschen gespielt werden. Die sind schlecht gemacht und die erzeugten Bilder und die Ideologien, die dahinter stehen, wie Rassismus oder Antisemitismus, erreichen damit auch nicht so viele Leute.
Also die Spiele zeigen, was möglich ist und auch wie unreguliert der Bereich Gaming sein kann. Trotzdem sehen wir jetzt hier nur nicht den Ansatz für rechte Metapolitik, für diese Grenzverschiebung des Sagbaren. Wenn nicht solche Spiele dieses Potenzial zeigen, wo sieht man das dann? Wo werden im Gaming-Bereich rechte Ideologien verbreitet und wo findet diese Diskursverschiebung statt?
Ich würde sagen, genau dort, wo GamerInnen zusammenkommen und sich austauschen, in Chatgruppen, bei Discord oder auf den Gaming-Plattformen selbst. Viele Multiplayer-Online-Spiele haben beispielsweise eine Voice-Funktion, da können sich dann die GamerInnen während des Spiels untereinander austauschen. Viele haben auch eine Chat-Funktion. Der Austausch findet aber nicht zuletzt auch außerhalb der Spiele auf den von GamerInnen frequentierten Kanälen in sozialen Medien statt. Das sind Orte, wo passiert, was mir die eingangs gehörte Game-Influencerin und Spielerin des Jahres 2023 Pia Scholz geschildert hat.
Ich bekomme Vergewaltigungs- und generell sexuelle Gewaltfantasien ausgeschrieben. Es gibt Revenge-Porn und AI-Porn von mir im Internet. Mir wird angedroht, mich irgendwo abfangen zu wollen. Ich habe eine Morddrohung oder mehrere Morddrohungen alleine schon in den letzten 2,5 Wochen bekommen und auch meine erste Bombendrohung. Man ruft zum Doxing auf.
Also das ist Online-Recherche und dann auch Veröffentlichung personenbezogener Daten, wie zum Beispiel private Adresse, um das Doxing-Opfer bloßzustellen, Straftaten zu ermöglichen oder auch einfach nur ihm Angst zu machen.
Man ruft dazu auf, mich swatten zu lassen.
Swatten, also Falschanzeigen via Notruf abzusetzen und damit grundlos die Person von der Polizei heimsuchen zu lassen.
Veranstaltungen zu stören, bei denen ich bin.
Das ist ja eine ganze Reihe an Dingen, die Pia Scholz alias Shoyoka über sich ergehen lassen muss. Wie ist es dazu gekommen?
Shoyoka ist eine der wichtigsten Game-Influencerinnen in Deutschland, eine der größten Reichweiten. Sie ist mit dem Deutschen Computerspielpreis als Gamerin des Jahres ausgezeichnet worden, habe ich eben schon gesagt, weil sie ihre Reichweite für politische Aufklärung genutzt hat. So auch letztes Jahr, als das Spiel Hogwarts Legacy aus dem Harry Potter-Universum erschienen ist.
Wo ich auch zu einem Boykott aufgerufen habe, aus politischer Motivation heraus.
Das Spiel stand massiv in der Kritik aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben zum Beispiel damals bei Corso vor allem über antisemitische Narrative in Bezug auf die darin vorkommenden Kobolde gesprochen.
In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards.
Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Spiel Hogwarts Legacy, das von einer Verschwörung schwarzer Magier und von Kobolden erzählt. Und du hast es eben gesagt, da gibt es eine Antisemitismuskritik an diesen Kobolden. Die verwalten in dieser Welt bei Harry Potter das Bankwesen, haben auch so seltsame Hakennasen. Also da kann man durchaus Parallelen erkennen zu antisemitischen Stereotypen.
Genau. Shoyoka ging es aber vor allem um die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling, die
sich immer wieder transfeindlich und queerfeindlich äußert und auch antifeministisch. Jetzt vor nicht mal 1,5 Monaten hat sie eine Holocaust-Relativierung auf Twitter geteilt, im Zusammenhang mit der Lebensrealität von Transpersonen. Und im damaligen Kontext habe ich dazu aufgerufen, das Spiel zu boykottieren, weil man bei ihr halt nachweislich auch sieht, wohin sie Geld investiert, das sie mit dem Harry Potter-Franchise verdient. Und man damit natürlich dann auch rechnen musste, dass das Geld, das durch dieses Spiel erwirtschaftet wird, gefährlich sein kann für die queere Community.
Kritik ja, darüber haben wir ja eben auch berichtet bei Corso. Und die steht im Raum. Aber so ein Boykottaufruf, damit macht man sich natürlich auch angreifbar.
Ja, schon. Mir geht es jetzt auch an dieser Stelle gar nicht um die Frage, ob man das Spiel kaufen soll oder nicht, sondern vielmehr um die Frage, wenn jetzt jemand so eine Empfehlung ausspricht, wie Shoyoka, kaufe das Spiel nicht, wie wird damit umgegangen?
Ich glaube, das erste Beispiel, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist es krass, war, als ich eine Literaturkritik gemacht habe und ich habe darüber gesprochen, dass rückwirkend betrachtet ich Hagrid als Charakter gar nicht so cool finde wie in der Kindheit. Und das wurde zu einem TikTok zusammengeschnitten und ist viral gegangen. Und ich hatte tausende Kommentare darunter, wo Leute erstmal angefangen haben mit, ja, die soll ihr Maul halten und was für eine dumme, blöde Kuh und halt noch schlimmere Schimpfwörter, bis hin zu, sie soll Hagrid in Ruhe lassen und sich selber töten gehen. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn eine Literaturkritik dazu führt, dass Menschen sagen, ich soll mich töten gehen oder jemand sollte mich töten gehen, dann ist das eine neue Eskalationsstufe.
Sie sagt, eine neue Eskalationsstufe, weil sie wie selbstverständlich in ihrer Karriere als professionelle Gamerin immer wieder die Erfahrung gemacht hat, als Spielerin nicht ernst genommen zu werden und auch angefeindet zu werden. Entweder weil sie eine Frau ist oder weil sie sich für queer-feministische Belange stark gemacht hat. Aber da, vor einem Jahr, da fing es mit den ersten Morddrohungen gegen sie an.
Und es ist ganz klar, dass Gewalt und dieser Hass, die sie da abbekommt, dass das überhaupt nicht richtig ist, das wollen wir auch überhaupt nicht relativieren. Selbst wenn man sich angreifbar macht mit so einem Boykottaufruf. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, das klingt natürlich extrem, was sie hier schildert. Ist das ein Einzelfall? Oder steckt da mehr dahinter?
Könnte man natürlich als erstes meinen, weil es eine reichweitenstarke Influencer ist und die Kritik sich persönlich an sie gerichtet hat. Ich denke aber, das ist kein Einzelfall, sondern es ist ein System, denn sie als Frau, die erfolgreich ist, die sich für Werte wie Weltoffenheit, Gleichberechtigung, gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Transfeindlichkeit einsetzt, dass so jemand gezielt angegriffen wird, beleidigt, bedroht und öffentlich diffamiert, ja, das hat ein System. Ein System, das wir seit knapp 10 Jahren mit Gamergate verbinden, einer von rechts gesteuerten antifeministischen Hetzkampagne.
Gamergate, der Begriff sagt vielleicht nicht allen was. Worum genau ging es dabei?
Es ist knapp 10 Jahre her, also im Sommer 2014. Da kam es, wie sich später herausstellte, zu einer groß angelegten und gesteuerten Hasskampagne gegen SpieleentwicklerInnen und Spielerinnen. Im Fokus dieser Hetze stand die Journalistin Anita Sarkeesian. Die hat versucht, auf Sexismus in Videospielen hinzuweisen. Und sie und andere Frauen, queere und nicht weiße Menschen aus dem Gaming-Kontext wurden dann geradezu überschwemmt mit einer extrem hohen Frequenz von beleidigenden und drohenden Hasskommentaren.
Also ganz ähnlich wie das, was wir jetzt bei Shoyoka erzählt bekommen haben.
Genau. Die meisten Kommentare trugen den Hashtag Gamergate. Und dieser Hashtag, der wurde dann zu, ich würde mal sagen, so eine Art Banner, unter dem sich verschiedene rechte Strömungen versammelt haben. Und sie waren sich einig in ihren Hass auf diese Feminismusbestrebung.
Ich würde da ganz kurz mal bei bleiben. Wir haben schon gesagt, die Angriffe gegen Shoyoka, die waren frauenfeindlich motiviert. Sie hat von sexualisierter Gewalt gesprochen, von Vergewaltigungsfantasien, die in Threads durchgespielt wurden. Sie hat über Deepfake-Pornos berichtet. Wir haben damals auch schon darüber gesprochen, dass da KI zum Beispiel als Waffe gegen Frauen eingesetzt wurde, um sie sexuell und moralisch herabzuwürdigen. Und wenn ich das jetzt höre, hier bei Gamergate, das auch als so eine antifeministische Hasskampagne gestartet ist, dann frage ich mich, wieso spielt gerade Misogynie, also Frauenhass, hier so eine große Rolle? Und warum ist das gerade so, ja, so eine Initialzündung für diese neue Rechte im Gaming?
Ich glaube, weil sich darauf einige einschießen können. Und es gibt da ja auch ideologische Vordenker. Nehmen wir beispielsweise den norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik, der ja so ein 1500-seitiges Manifest im Zusammenhang mit seinem Anschlag auf Utøya und in Oslo verfasst hat. In diesem Manifest schlägt er eine Brücke zwischen Frauenhass und Rassismus. Breivik bezeichnet darin den Feminismus als das größte Übel, weil er die Männer schwäche und das Land deshalb muslimisch kolonisiert würde. Und was wir daran sehen, sind klare Bezüge zwischen Antifeminismus und rechten Ideologien.
Und die gibt es ja auch in anderen Bereichen. Spiegelt sich das dann auch hier im Gaming wieder?
Ja, und da kommen wir dann wieder auf Gamergate zurück. Also antifeministische Hasskampagne anfangs wurde dann zum Sammelbecken für viele rechte Gruppen. Denn Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus, das sind Aspekte, auf die sich viele aus dem rechten Spektrum erstmal einigen können, sagt zumindest Jessica White.
Misogynie ist ein Teil der Neonazi-Ideologie. Manche haben was gegen den Staat, manche sind Rassisten. Aber Sexismus ist die Sprache, die alle verbindet.
Und dass das so ist, also dass Misogynie als Vehikel für rechte Ideologien gerade im Gaming so gut Fuß fassen konnte, begründet sie so.
Historically, the games industry is very
historisch betrachtet ist die Spieleindustrie sehr männlich geprägt. Jungs wurden lange Zeit eher ermutigt, Informatik zu studieren, und das hat sich natürlich auch personell in den Tech-Firmen niedergeschlagen. Mit der Folge, dass den Spieleentwicklern häufig die Genderbrille fehlte und ihre Spiele sich eher an ein männliches Publikum gerichtet haben. Diese Vergangenheit eines männlich dominierten Mediums ist die Grundlage für das, was wir heute beobachten. Einen patriarchalen Backlash innerhalb innerhalb einer sich enorm diversifizierenden Gaming-Landschaft.
Of how that has led to very strong backlash against diversity in gaming spaces.
Okay, das heißt, im Gaming gibt es so ein bisschen die Vorstellung, das hier ist eigentlich eine Männerdomäne und ihr nehmt uns jetzt hier unserem Medium, unseren Raum weg?
Ja, und diese Zurückeroberung, die darauf folgt, ist grob gesagt auch die Hauptmotivation hinter Gamergate. Heute sieht ja die Realität ganz anders aus. Wir erinnern uns, ne? 3 Milliarden Menschen weltweit spielen Computerspiele und die Hälfte davon sind Frauen.
Mhm.
Die Vorstellung, also Gaming sei ein männliches Medium, ist zwar eher eine gefühlte Wahrheit, aber als Antrieb für Rechtsextreme trotzdem sehr wirkmächtig. Und das macht sie umso gefährlicher.
Sehr interessant, das würde man erstmal gar nicht so annehmen. Aber warum ist das jetzt gerade so gefährlich, wenn es erst recht gar nicht stimmt?
Ein zentraler Stratege, um diese verschiedenen Gruppen und ihre Aktivitäten zu bündeln und auch um neue Strategien zu entwickeln, einige davon haben wir schon angesprochen, Doxing zum Beispiel oder Swatting, war Steve Bannon.
Steve Bannon, der Name ist auch jetzt jenseits des Gamings natürlich enorm bekannt, ist ein rechtsextremer Publizist, ehemaliger Chefstratege von Donald Trump, seit den 90er Jahren als wichtiger Vordenker der neuen Rechten in den USA unterwegs.
Diese Virtuosität, mit der Bannon und auch andere die digitalen Medien bespielt haben, die hat dazu geführt, dass Gamergate nicht nur ein Sammelbecken für verschiedene rechte Trolle, für Nationalisten, Antifeministen und Rechtsradikale unter dem Katalysator des Frauenhasses wurde, sondern zur Geburtsstunde der Alt-Right-Bewegung wurde. Die ist zentral für die neue Rechte und extrem erfolgreich. Daher ist es auch kein Zufall, dass ausgerechnet Steve Bannon 2016 Donald Trump als dessen Chefstratege zur Präsidentschaft führte. Im US-Wahlkampf gegen Hillary Clinton seinerzeit sind dann auch viele von diesen Strategien angewendet worden, die unter dem Hashtag Gamergate bereits Jahre zuvor erprobt wurden.
Also das, was wir im Gamergate gesehen haben, ist eigentlich, würdest du sagen, zumindest die Vorbereitung für das, was wir im Wahlkampf 2016 in den USA gesehen haben?
Nicht nur da, das ist ein Beispiel von vielen, wie die Kommunikation über Spiele auf einmal in der sehr realen großen Politik landet. Also das Spezialgebiet von Manoher Shamsrisi. Er nennt ein weiteres Beispiel aus der jüngeren Geschichte der USA, bei dem die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit für radikalisierte GamerInnen verschwommen zu sein scheinen.
The Division 2. Das ist ein Action-RPG in einem Setting in den Vereinigten Staaten, wo selbige zusammengebrochen sind infolge einer Pandemie.
All government personnel, the White House is under attack. This is not a drill. Repeat, this is not a drill.
Als Mitglied von The Division, also einer Eliteeinheit, verbringt man viel Zeit damit, Ordnung und Stabilität wiederherzustellen. Und ich will jetzt niemandem spoilern, ist gleichzeitig Teil der Erfahrungswelt, die man durchschreitet, dass es eine große Verschwörung gibt, in der sich Teile der amerikanischen Bundesregierung die Situation dieser Pandemie zunutze machen, um die Kontrolle über den Staat zu gewinnen, um die legitime Regierung abzulösen. Und wenn man jetzt überlegt, dass das Mitte 2019 erschienen ist, also knapp ein halbes Jahr, bevor wir die Covid-19-Pandemie erlebt haben, da muss man vorsichtig sein, weil es keine Monokausalitäten in ausdifferenzierten Gesellschaften gibt. Aber wenn das Dutzende Millionen Menschen spielen, dann können wir eben auch nicht ausschließen, dass das vom Publisher unintendiert eine Rolle spielt, wenn man dann im Januar sieht, wie das Kapitol gestürmt wird, weil Menschen daran glauben, dass die Regierung in Washington, wo auch The Division 2 spielt, eine Pandemie und ihre Ausläufer dazu genutzt haben, um eine legitime Wahl an sich zu reißen.
Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Gaming eignet sich für Metapolitik zum einen wegen seiner enormen Reichweite und zum anderen, weil es so immersiv ist und so sehr auch zur Identitätsbildung beiträgt. Also was ich im Spiel erlebe, das hat einen Einfluss darauf, wie ich die Welt sehe und wahrnehme und andersrum. Und du hast über Gamergate gesprochen, über die ganzen Strategien, die Steve Bannon dann auch im Wahlkampf von Donald Trump eingebracht hat, bis hin eben zum Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Das Interessante ist ja, dass man diese Ereignisse und auch diesen Wahlkampf zum Beispiel von Donald Trump viel stärker mit der Person Trump und mit Social Media, mit Twitter oder heute X in Verbindung bringt, aber gar nicht so sehr mit Gaming. Ich sehe den Zusammenhang zwischen den Angriffen gegen Shuyoka und dem Selbstverständnis der neuen Rechten. Und man kann ja auch sehr gut Strategien einer fast schon orchestrierten Metapolitik erkennen, also dem Versuch, Öffentlichkeit umzudeuten, rechte Ideologie hineinzutragen in die breite Öffentlichkeit. Möglicherweise spielen auch einige Leute, die diese Strategien unter dem Hashtag Gamergate angewendet haben und es noch bis heute tun, so ein Spiel wie The Division 2, worüber wir gesprochen haben. Mir ist aber noch nicht so richtig klar geworden, wie dann aus so einem rechten Hater, aus einem Troll ein Terrorist wird, beziehungsweise wie aus so einer Zielgruppe Leute hervorkommen, die das Kapitol stürmen und mit Waffengewalt die beiden Regierungen verhindern wollen. Wie führt das eine zum anderen?
Ich habe noch einen weiteren Erklärungsansatz dafür im Petto.
Ja, bitte.
Auch wenn man die Angriffe wie die gegen Shuyoka als Einzelstraftaten im Netz werten könnte, erschaffen sie eine Stimmung der Gewalt und auch Gewaltbereitschaft, wenn da Leute sagen, bring dich doch selber um oder man sollte der mal und so weiter. Die Wissenschaft nennt diese Stimmung der Gewalt und Gewaltbereitschaft stochastischer Terrorismus. Gemeint ist die Nutzung von Massenmedien, allen voran das Gaming, das größte Massenmedium unserer Zeit, um willkürliche Akte ideologisch motivierter Gewalt zu provozieren.
Also das heißt, um es jetzt mal wirklich einfach runterzubrechen, wenn ich jetzt genügend Hass schüre, im Netz, im Gaming, ganz egal, dann wird irgendwann noch irgendjemand einen Terroranschlag begehen?
Ja, und das ist auch vermehrt schon der Fall gewesen, was man erkennen kann an den Attentaten von Christchurch oder auch in Halle. Beide der Attentäter haben nicht nur in ihrer digitalen Sozialisation, sondern auch in der Art und Weise, wie sie ihre Anschläge durchgeführt haben, ganz klare Gaming-Bezüge erkennen lassen. Ist auch nicht verwunderlich deshalb, dass man ein Reenactment von diesem Angriff dann auf Roblox findet.
Okay, dann schauen wir uns das vielleicht nochmal ein bisschen im Detail an, um nochmal klar zu zeigen, was du meinst. Wir gucken mal auf Halle. Bei dem Anschlag in Halle hat Stefan B. versucht, schwer bewaffnet in eine Synagoge einzudringen. Es ist ihm nicht gelungen. Er hat daraufhin zwei Menschen getötet und bei seiner Flucht zwei weitere verletzt. Welche Gaming-Bezüge waren dabei zu erkennen?
Als Stefan B. seinen Plan verfolgt hat, am 9. Oktober 2019, also am höchsten jüdischen Feiertag, in einer Synagoge in Halle Jüdinnen und Juden zu töten, haben das wiederum viele Menschen live auf Twitch verfolgt. Und genauso war das auch ein halbes Jahr zuvor bei Brandon Tarrant. Der hat seinen Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch live auf Facebook gestreamt. Und in diesen beiden Streams war eine ganz bewusste Gaming-Ästhetik erkennbar.
Also es gibt einen Bodycount, der mitläuft. Es gibt eine bestimmte Kameraperspektive, die bewusst eingenommen worden ist.
Stefan B. sprach auch davon, er wolle den Breivik-Highscore knacken, also 77 Menschen töten. Wie Breivik zu seinem Anschlag in Norwegen und Tarrant zu seinem Anschlag in Neuseeland, hat auch Stefan B. ein Manifest verfasst. Das waren jetzt zwar nicht die 1500 Seiten eines Breiviks, es war eher so ein Plan für seinen Anschlag, der sich ein bisschen liest wie eine Spieleanleitung.
Ja, da kommen ja jetzt auch schon viele Begriffe aus dem Gaming vor. Highscore klingt absolut, also mindestens zynisch in diesem Kontext. Was stand da noch drin? Was waren da noch für Gaming-Bezüge erkennbar?
In seinem Manifest oder der Spieleanleitung von Stefan B., da legte er so Ziele fest, Spielziele. Sowas wie, töte so viele Nicht-Weiße wie möglich, bevorzugt Juden. Aber auch sogenannte Achievements.
Achievements ist auch ein Begriff aus der Gaming-Szene, also dass man so bestimmte Spielerfolge bekommt. Das bringt einem jetzt gar nichts im Spiel, aber man sammelt die beim Spielen quasi nebenbei. Sowas wie, ja, im Sport vielleicht eine Ehrenurkunde.
Ja, genau. Eines seiner Achievements oder, wie du sagst, Ehrenurkunden hatte Stefan B. überschrieben mit Cultural Appropriation. Er steche einen Moslem. Was ihm, Glück im Unglück wieder, nicht gelungen ist. Aber diese Idee, ne, ich nehme eine antirassistische Kritik, Cultural Appropriation, und leite daraus ein Game Achievement ab, die zeigt die Verzahnung von Gaming-Logiken und dem Mindset einer neuen Rechten mit ihrer dezidierten Kenntnis von politischen Diskursen der Gegenseite, die dann wiederum ironisch gekapert werden.
Man kann jetzt daraus natürlich nicht ableiten, dass die ganze neue Rechte sich so extrem mit Gaming beschäftigt, aber wir sehen eben hier in diesem rechten Terrorakt ganz klar diese Gaming-Bezüge, die aus diesem Ganzen auch so eine Art Spiel machen.
Ja, und man spricht auch bei den beiden genannten Beispielen, also Halle und Christchurch, von Gamification bzw. Gamifizierung des Terrors. Und diese Gamifizierung die ist auch eine bewusste Entscheidung der Attentäter, wie Shams Risi mir gesagt hat. Sie verleitet zum Nachmachen, vielleicht auch zu einer Verharmlosung des realen Terrors und trage dadurch nicht zuletzt dazu bei, dass
in einem Medium, das als Empathiemaschine funktioniert, eine hohe Anfälligkeit leider besteht. Der Nährboden, den Videospiele und ihre Derivate, also auch Gaming-Plattformen, Gaming-Communities, Extremismus in jeder Form bieten, ist erheblich. Das gilt für Terrororganisationen. Wir kennen leider Spiele, die den Namen Attack on Tel Aviv tragen und von der Islamischen Republik Iran bzw. deren islamischen Revolutionsgarden entwickelt worden sind. Und wir sehen das auch im Rechtsextremismus, wo sehr klug an die Ästhetik beispielsweise von Videospielen angeschlossen wird. Der Vorwurf damals war, dass weder die Gaming-Community noch die Industrie, aber auch nicht, und da würde ich mich anschließen, die Kulturpolitik oder die Außenpolitik darauf schon ausreichend reagieren.
Der Anschlag in Halle hat dazu geführt, dass in Deutschland überhaupt erst ein Bewusstsein für Gaming als Radikalisierungstreiber entstanden ist.
Nicht zuletzt auch, wenn man sich noch die Bilder aus diesen Streams vor Augen führt. Ne? Das sieht ja auch aus wie so eine First-Person-Perspektive, Ego-Shooter-Perspektive, ja. Ganz genau. Wenn ich das aber jetzt richtig verstehe, dann ist diese Öffentlichkeit, die dabei entstanden ist, ja eigentlich eher an der Oberfläche, also jetzt zumindest nicht im politischen Bereich, oder? Also Kultur wenn, und außenpolitisch.
Wenn eher dann im innenpolitischen Bereich, aber auch nur da marginal, mit ganz vielen Widerständen. Nach dem Anschlag und der Auswertung von Stefan B.'s Manifest sagte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer dem ARD-Hauptstadtstudio:
Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen.
Also was auch immer Seehofer mit der Gamer-Szene gemeint hat, ich erinnere nochmal 3 Milliarden Menschen, auch wird nicht ganz deutlich, wie er sich dieses stärker in den Blick nehmen genau vorgestellt hat.
Ja, und das erinnert zumindest dann immer auch ein bisschen an die sogenannte Killerspiel-Debatte nach Schulamokläufen, wie zum Beispiel vor 15 Jahren in Winnenden. Da ging es um die Frage, ob Ego-Shooter-Spiele zu mehr Gewalt führen könnten. Ist das eine Frage, die sich hier auch stellt?
Also diese Frage ist seitdem natürlich auch hinreichend untersucht worden und die Antwort Jessica Whites, die sich ja mit Radikalisierung im Gaming beschäftigt, lautet:
If it's the mechanics of the game that allow that, you know, there's not enough evidence to be conclusive about any of that.
Es gäbe also weder Evidenz dafür, dass Computerspiele noch bestimmte Spielmechaniken innerhalb von Computerspielen, etwa Terrorsimulation, die Seehofer da anspricht, zu mehr Gewalt oder Rechtsextremismus führten. Die Frage ist aber damit natürlich noch nicht ganz vom Tisch. Dennoch, und das zeigt Shams Risi, sei es viel entscheidender, sich etwas anzuschauen, das wir am Anfang dieser Sendung schon angesprochen haben, nämlich die Fähigkeit von Spielen, Narrative zu prägen.
Narrative, also so wie das Spiel Attack on Tel Aviv, wo es darum geht, den israelischen Staat zu zerstören mit terroristischen Anschlägen.
Genau, und es gibt auch noch viel mehr Beispiele zeigen. Es geht beim Verbreiten von Desinformation im Gaming, beim Versuch, andere Länder über stochastischen Terror, haben wir eben genannt, auf Gaming-Plattformen zu destabilisieren, auch ganz konkret um einen globalen Kampf der politischen Systeme. Nochmal Manuchar Shams Risi.
China, wo man ganz massiv investiert in Gaming-Studios und dann Einfluss nimmt auf die Narrative, aber auch die Gaming-Technologien sich zu Nutzen machen möchte. Saudi-Arabien, das groß investiert in E-Sport. Russland, wo geschichtsrevisionistische Spiele entstehen. Das sind alles Akteure, die von Destabilisierung westlicher Demokratien profitieren und die das auch im Gaming ganz massiv befördern mit den eigenen Influencern und auf verschiedene Art und Weisen. Wenn man sich anschaut, wer die neue internationale Rechte finanziert, dann führen viele dieser Finanzierungskanäle nach Russland.
Dennoch, und das ist die bittere Realität etwa einer Pierre Scholz oder Shuyoka, die Rechtsumsetzung, die gestaltet sich bisweilen doch recht mühsam beziehungsweise als komplett ineffektiv.
Also ein ganz konkretes Beispiel. Ich konnte mich gerade erst vor 1,5 Monaten mit einer einstweiligen Verfügung gegen einen anderen Content-Creator durchsetzen. Und er hat Unwahrheiten über mich verbreitet, die von einem Gericht in Frankfurt als rechtswidrig und als persönlichkeitsrechtsverletzende Schmierkritik eingeordnet wurden. Und alleine in dem Zeitraum zwischen das Gericht hat eine Entscheidung getroffen und ich darf das jetzt mitteilen, weil der Gerichtsvollzieher bei ihm angekommen ist, sind 1,5 Wochen vergangen. Und in diesen 1,5 Wochen hat er nochmal über 6 unterschiedliche Quellen Desinformationen zu mir verbreitet. Und das ist halt nur eine einzige Person von über 30. Das heißt, es gibt derzeit in unserer Rechtsstaatlichkeit keine Möglichkeit, um dagegen vorzugehen, weil die Geschwindigkeit, in der Desinformation verbreitet wird, so schnell ist und Plattformen wie Twitch und YouTube nicht kooperieren.
Dazu auch nochmal kurz Shams Risi.
Also es gibt ja keinen rechtsfreien Raum. Die Frage, haben wir eine 100%ige Durchsetzung im Gaming? Stand heute nicht.
Also das heißt, es gibt ein Bewusstsein dafür, dass man regulieren muss im Gaming und dass man Gesetze finden muss, um Privatpersonen zu schützen und um auch vor Terror zu schützen. Aber es bleibt so eine Art Wilder Westen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich finde Wilder Westen ist ein ganz schönes Bild. Gründe dafür, dass die mangelhafte Durchsetzung oder Umsetzung von den Gesetzen, die wir schon haben, so aussieht wie von Shoyoka geschildert, sieht Shams Risi darin, dass uns etwas ganz Entscheidendes fehle. Etwas, das er Extended Gaming Literacy nennt.
Wie Gaming sich in der Gesellschaft auswirkt, was die Chancen und Risiken sind und wie ich dem begegnen kann. Unser Problem sind orchestrierte Desinformationskampagnen und das findet im vorrechtlichen Raum statt.
Wie sich Gaming in der Gesellschaft auswirkt, wir haben ja am Anfang schon gesagt, das kann identitätsstiftend sein. Könnte man das nicht auch als eine Grundlage für eine Gegenstrategie gegen antidemokratische oder rechtsextreme Ideen innerhalb des Gamings nutzen? Also, dass man das mit anderen Inhalten auflädt einfach?
Natürlich lassen sich auch die Potenziale des Gamings dafür nutzen. Nämlich zum Beispiel, um andere Gruppenerfahrungen zu ermöglichen und andere Geschichten zu erzählen, als die, die China oder die iranischen Revolutionsgarden oder Russland lancieren. Wir brauchen Geschichten, die uns vor Augen führen, wie wichtig freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratien sind. Und wir brauchen Gruppenerfahrungen, in denen wir uns für diese Werte einsetzen können, anstatt sie zu zerstören.
Also Spiele, die programmatisch anders funktionieren als die Beispiele, die du genannt hast. Gibt es das überhaupt? Spiele, die demokratische Werte anschaulich machen oder erfahrbar machen?
Sowas ist ja immer Aufgabe der politischen Bildung. Und ein Akteur der politischen Bildung, der das versucht, ist die Anne Frank Bildungsstätte. Sie richtet sich gezielt an MittelstufenschülerInnen.
Und das ist im Bereich Gaming dann einfach junges Publikum, 12, 13, 14 Jahre aufwärts, das ist eine der größten Zielgruppen.
Ja, die sind natürlich noch nicht so informiert und deswegen auch anfälliger für Desinformation. Und die sind natürlich auch in vielen digitalen Welten unterwegs. Das Spiel dieser Bildungsstätte heißt Hidden Codes und das Ziel des Spiels, das könnte man so beschreiben, dass man innerhalb einer Spielhandlung die Prinzipien von orchestrierter Desinformation, von Rekrutierungs- und Radikalisierungsstrategien so anschaulich macht, dass auch 13- bis 15-Jährige sie verstehen. Celine Wendegast hat das Spiel von Anfang an mitentwickelt.
Die Idee ist eigentlich entstanden so ein bisschen daraus, dass wir vor Ort hier in Frankfurt ja unser Lernlabor Anne Frank Morgen mehr haben. Das ist natürlich nur ortsgebunden. Also es kann nur eine Gruppe zeitgleich kommen, man muss in Frankfurt sein. Da kam die Idee, dass wir eigentlich gerne was Digitales hätten, was Spielerisches. Ein Game, das sich mit Radikalisierungsphänomenen beschäftigt, weil Radikalisierung in irgendeiner Form immer eine große Relevanz hat. Und wir aber gesagt haben, wir wollen uns dem nochmal genauer widmen und eben auf einer spielerischen Ebene.
Also ein Spiel, das vermitteln soll, wie Desinformation funktioniert, wie auch diese Vereinnahmung von rechts funktioniert. Was für eine Art Game ist dabei entstanden?
Es ist ein Handyspielformat, das wir ja vielleicht auch schon kennen. Also es ist aufgebaut auf einer simulierten Social-Media-Oberfläche und man tauscht sich da dann mit anderen NPGs, also geskripteten Charakteren aus und entscheidet sich dann für die eine oder andere Antwortmöglichkeit und löst dann an anderen Stellen noch kleine Rätsel. Es gibt mittlerweile 4 Episoden, die alle im Umfeld einer SchülerInnen-Redaktion spielen. In den Folgen geht es dann immer um eine andere Form der Radikalisierung und in der ersten zum Beispiel um Rechtsextremismus.
Wir kommen neu in eine Schule und mit Emilia verstehen wir uns gut.
Ich bin so froh, dass wir befreundet sind.
Übrigens habe ich heute direkt nochmal mit den Leuten aus unserem Schulzeitblock gesprochen. Und du bist auf jeden Fall dabei.
Und Emilia lernt eine andere Person kennen, mit der sie auf einmal sehr viel Zeit verbringt.
Hi. Hi.
Verschiedene Dinge passieren und wir haben den starken Verdacht, dass diese neue Bezugsperson von Emilia, nämlich Patricia, etwas damit zu tun hat.
Leute, schaut euch das mal an. Da hat wohl irgendein Fascho unsere Holocaust-Gedenkveranstaltung nicht gefallen.
Fuck.
Ich fasse es nicht. Sowas an unserer Schule.
Ich habe ein ganz mieses Gefühl.
Also wir stolpern immer wieder über Indizien, die irgendwie so ein bisschen darauf hindeuten, dass Patricia, also diese neue Bezugsperson, eben eher aus dem rechten Spektrum ist. Und dann geht es darum, wie können wir eigentlich mit Emilia in Kontakt treten und versuchen, mit ihr im Gespräch zu bleiben und näher zu bringen, dass Patricia keine coole Person ist, sondern eben rechts.
Okay, auf der einen Seite ein Spiel, für das man jetzt keine Konsole braucht oder einen leistungsfähigen Computer, sondern das kann man einfach auf dem Handy machen oder auf dem Tablet, nehme ich an. Und auf der anderen Seite klingt das für mich aber gleichzeitig auch sehr didaktisch und ziemlich nach Nische. Also es ist jetzt auch nicht was, was unglaublich populär ist, oder?
Stimmt, und Celine Wendelgasse ist sich das natürlich auch bewusst.
Wir haben es aber jetzt auch nicht unbedingt mit dem Gedanken designt, das laden sich jetzt alle runter und löschen Candy Crush oder so, sondern deswegen war das von Anfang an für den Unterricht konzipiert.
Zu dem Konzept von Hidden Codes gehören LehrerInnenfortbildung, wie Hidden Codes im Unterricht eingesetzt werden kann. Und das Spiel kommt bei den Schülerinnen auch erstaunlich gut an, vor allem,
dass man das Handy im Unterricht benutzen darf, sogar muss. Und dieses spielerische, ein spannender Einstieg ist, um sich mit dem Thema Radikalisierung zu beschäftigen.
Gaming als Unterrichtseinheit in der Schule, ja klar, hätte mir wahrscheinlich auch besser gefallen als Frontalunterricht.
Ja.
Hast du noch mehr Beispiele für diese sogenannten Serious Games, die für die politische Bildung eingesetzt werden?
Ich habe noch eines, das auch ein bisschen populärer vielleicht noch war. Das wurde vielfach ausgezeichnet und stammt von trotzdem auch einem eher kleinen Studio, Paint Bucket Games. Es trägt den Titel Through the Darkest of Times.
Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen. Aber wir nicht. Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden.
Through the Darkest of Times ist ein Strategiespiel. Ich manage quasi eine kleine Widerstandsgruppe in Berlin durch die Zeit von der Machtergreifung der Nazis in Deutschland bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich treffe dann immer Entscheidungen, wie ich Widerstand leisten will. Will ich verfolgte Menschen unterstützen? Will ich über NS-Verbrechen aufklären, Kontakte ins Ausland aufbauen, Sabotage oder Anschläge verüben? Außerdem muss ich andauernd Risikoabwägungen treffen. Lohnt sich diese Widerstandsaktion, wenn es gut sein kann, dass die Gestapo dadurch auch auf mich aufmerksam wird. Also was mir jetzt persönlich als Nachfahre von WiderstandskämpferInnen bei diesem Spiel besonders positiv auffällt, ist ein neuer Blick auf all die Leute, die gegen den Nationalsozialismus was unternommen haben. Das ist ein Blick, der zum einen authentischer ist, als ich jetzt zum Beispiel Widerstand in der Schule vermittelt bekommen habe, und zum anderen auch eine noch, finde ich, bessere Identifikation ermöglicht, als diese, ich nenne es jetzt mal, klassischen Superhelden-Typen wie so ein Tom Cruise bei Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat, nämlich,
dass es eben sehr unterschiedliche Menschen waren, die da zusammengearbeitet haben.
Spieleentwickler Jörg Friedrich von Paint Bucket Games.
Um den Nazis was entgegenzusetzen, dass das rüberkommt, dass das irgendwo sich auch im Game widerspiegelt. Das haben wir eben gemacht, indem die Mitglieder der Gruppe tatsächlich unterschiedliche Hintergründe hatten und sich oft auch uneins darüber waren, was jetzt das beste Vorgehen ist.
Ja, und auch wenn die Figuren in Through the Darkest of Times alle mehr oder weniger fiktiv sind, entspricht das auch den Erkenntnissen der jüngeren Geschichtswissenschaft.
Ich wollte gerade sagen, das hat schon den Eindruck, dass man sich da an ganz realen Vorbildern orientiert, auch zumindest.
Ja, und auch daran, wie der Widerstand gegen den Nationalsozialismus sich organisiert hat. Das sieht man zum Beispiel bei der historischen Netzwerkforschung, mit der sich Linda von Kaiserling-Rehbein beschäftigt hat. Ich habe mich mit der in einem Café in Bonn getroffen und da hat sie mir erzählt, dass sie vor vielen Jahren die Aufgabe hatte, für das Militärhistorische Museum in Dresden eine Ausstellung über den Umsturzversuch gegen Hitler vom 20. Juli zu planen. Und dafür hat sie sich dann mit Angehörigen der Widerstandskämpfer getroffen.
Und im Gespräch mit den Angehörigen, insbesondere mit der Tochter von Karl Gördeler, kam der Gedanke auf, sich mal mit dem Netzwerk zu beschäftigen, das hinter diesem Umsturzversuch steht. Weil mir doch aufgefallen ist, dass die meisten immer über die konservativen Angehörigen des Widerstandes sprechen und das Netzwerk aber viel umfangreicher und viel vielschichtiger gewesen ist, als dass man nur von konservativen reden kann, ja, im Zusammenhang mit dem 20. Juli. Und das hat mich dann viele Jahre meines Lebens beschäftigt. Und da habe ich versucht, das mal zu analysieren und zu visualisieren. wie denn dieses Netzwerk eigentlich ausgesehen hat.
Und worauf ist sie bei dieser Analyse dann gestoßen?
Sie hat mit Hilfe von modernen Analysetools versucht, das Beziehungsgeflecht dieser WiderstandskämpferInnen einzufangen. Also das wird dann so visualisiert, das sieht aus wie vielleicht so Molekülmodelle oder Sternkarte, also einzelne Punkte, die WiderstandskämpferInnen darstellen, verbunden mit vielen Strichen, die ihre komplexen Beziehungen zueinander darstellen, sei es Freundschaften, Verwandtschaftsverhältnisse, Geber-Nehmer-Beziehungen. Also diese komplexen Analysen einer Linda von Kaiserlink, die lassen sich eigentlich bei Through the Darkest of Times ziemlich genau nachspielen.
Und damit wird das dann auch ein Teil der Erinnerungskultur, gerade dann, wenn Zeitzeugen, wie ja jetzt 2024 der Fall ist, nicht mehr am Leben sind und selber erzählen können?
Klar, die sind natürlich jetzt fiktiv bei Jörg Friedrich, aber dennoch macht er sich in der Erzählung von dem, was er recherchiert hat, Gaming als Empathiemaschine zunutze, wie Manoucher Shamsrisi es ja nennt. Und zwar, um genau diese komplexe Identifikation mit den Nazi-Gegnern von damals uns heute zu ermöglichen.
Jetzt verstehe mich nicht falsch, das klingt erstmal nach einem tollen Potenzial, was da drin steckt. Also im Sinne der Erinnerungskultur, im Sinne von Identifikation, auch mit den Menschen von damals, die Widerstand geleistet haben. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn wir schauen zum Beispiel, wie viele Menschen demonstriert haben nach den Korrektivrecherchen. Das waren ja an manchen Wochen Hunderttausende deutschlandweit. Und das war ja auch für uns der Ausgangspunkt zu sagen, wir schauen eben jetzt nochmal darauf, wie sich Metapolitik in der Popkultur zeigt, also wie da rechte Ideologien Einzug erhalten und wie man da versucht, die auch salonfähig zu machen. Also wie viele Menschen da auf die Straße gegangen sind und wie viele Menschen jetzt sowas wie Hidden Codes oder Darkest of Times zocken, da würde ich jetzt mal vermuten, sind solche Spiele eher ein Tropfen auf dem heißen Stein oder so viele werden das ja gar nicht sein.
Das stimmt, habe ich Jörg Friedrich natürlich auch mit konfrontiert.
Gaming ist einfach überall, also zu sagen, die Gamerin, das ist ein bisschen wie zu sagen, die Buchleser oder wo waren die Kinozuschauerinnen, ne? Warum sind die nicht auf die Straße gegangen? Da waren ja auch auf jeden Fall Gamer und Gamerinnen auf der Straße, die waren da aber eben nicht in ihrer Identität als Gamer.
Ein großes Problem, was er auch sieht, ist, dass Gaming ganz lange Zeit so ganz selbstverständlich als unpolitisch wahrgenommen wurde und gleichzeitig, wie wir auch schon gesehen haben, als wichtige Bühne für zum Beispiel rechte Radikalisierung genutzt wurde.
Und da sind wir dann ja auch bei dem Punkt, über den wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich bei der Frage, man Games nicht auch für andere Weltanschauungen, für andere politische Themen verwenden kann.
Ja, und das sagt Jörg Friedrich dazu.
Also ich denke, grundsätzlich ist es wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden vom zivilen Widerstand, dass diese Geschichten weiter existieren und dass diese Geschichten auch in Games existieren, weil es einfach ein wichtiges Medium ist. Gleichzeitig habe ich doch Zweifel, ob die Games, die wir machen, ob die jetzt groß Leute abholen, die ansonsten sich überhaupt gar nicht dafür interessieren. Also der Anspruch ist auf jeden Fall schon ein Spiel zu machen, was als Spiel überzeugt und was gleichzeitig diese Geschichte erzählt, die wichtig ist. Aber ich mache mir da eben auch nicht die Illusion, dass wir damit jetzt das nächste Call of Duty werden. Das werden wir nicht.
Call of Duty, für alle, die nicht zocken, ist eine der erfolgreichsten Spielreihen der Welt. Und Jörg Friedrich sagt, das ist nicht in unserer Reichweite. Warum nicht?
Ja, einerseits natürlich geringeres Budget für Entwicklung und Marketing bei Paint Bucket Games im Vergleich zu den Entwicklungsstudios von Call of Duty. Aber es hat auch noch mit einem ganz wichtigen Potenzial des Gamings zu tun, das wir auch schon Anfang dieser Sendung am Wickel hatten, nämlich mit der Erweiterung der eigenen Handlungsmacht. Copy that. Bei Call of Duty, da schlüpfe ich in die Rolle eines Soldaten in ein Kriegsszenario. Und wenn ich jetzt in meinem sonstigen Leben außerhalb vom Gaming vielleicht hin und wieder mal so ein Gefühl von Ohnmacht erlebe, dann bedeutet meine Waffe bei Call of Duty, mit der ich Einfluss auf das Kriegsgeschehen habe, die bedeutet eine ziemliche Erweiterung meiner Handlungsmacht. Das trifft allerdings auf die Hauptfiguren bei Through the Darkest of Times nicht zu.
Der reale Widerstand gegen den Faschismus war ja eine Situation der Ohnmacht. Also die echten Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen konnten nicht wirklich damit rechnen, dass sie den Faschismus stürzen und mussten eigentlich immer im Gegenteil damit rechnen, dass sie umgebracht werden. Zumindest wenn man sie historisch einigermaßen akkurat abbildet.
Also es ist eigentlich in der Hinsicht eher ein Gegenentwurf zu Call of Duty. Ich werde nicht zum Held, sondern ich bin immer auch der Gejagte und immer auch der, der sich anpassen und einschränken muss.
Dafür fehlt vielleicht auch so was Utopisches. Ne? Jörg Friedrich, der arbeitet sich einfach sehr an einer düsteren Vergangenheit ab. Das ist wichtig, weil wir uns darin mit ausdifferenzierten historischen Heldenfiguren identifizieren, weil es die Erinnerungskultur ins Gaming trägt. Aber für eine digitale Zivilgesellschaft, da reichen nicht so ein paar Leuchtturmprojekte. Dafür ist noch eine Menge kulturelle Arbeit nötig, die in den letzten Jahren nach dem Halle-Attentat aus Jörg Friedrichs Sicht bereits vielleicht im Kleinen passiert ist.
Der Gameverband hat sich positioniert. Für die Gamescom gab es verschiedene Mottos, fand ich sehr gut. Davon wünsche ich mir mehr, das brauchen wir weiterhin. Das muss einfach Konsens sein, dass wir in diesem Land friedlich zusammenleben, egal woher jemand kommt. Man müsste auch in die Gruppen reingehen, auf die großen Server gehen, sowas wie digitale Sozialarbeit, dass Menschen, wenn sie sowas mitbekommen, also wie jemand zum Beispiel andere beleidigt, rassistisch, sexistisch oder irgendwie anders, dass da einfach eine Kultur des Eingreifens und des Widerspruchs entsteht. Also dass sowas nicht einfach geduldet wird oder gar Standard wird, sondern dass da sofort bei Leuten die Alarmglocken angehen und sagen so, ey, nee, das geht so nicht.
Das ist interessant. Warum passiert das nicht schon längst im Gaming, was Jörg Friedrich da beschreibt? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Club bin oder auf einem Konzert bin und ich pöbel alle an und ich verbreite da rassistische Thesen oder Frauenhass etc., dann fliege ich raus aus dem Laden. Warum ist das beim Gaming nicht so?
Weil, und da komme ich jetzt nochmal auf Manuchea Shamsrisi und seine Forderung nach einer Extended Gaming Literacy zurück, dafür müsste es einfach viel mehr politische Rückendeckung für die Communities geben.
Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Community alleine oder die Communities vielmehr nicht in der Lage sein werden, sich gegen orchestrierte Desinformation, gegen Cognitive Warfare durch Autokratien, durch Terrororganisationen dauerhaft allein zur Wehr zu setzen. Wir brauchen dafür die Kulturpolitik, wir brauchen all die Institutionen, die sich auch einmischen würden, wenn Antisemitismus auf einer Bühne auftaucht, wenn Rechtsextremismus in einem Buch verlegt wird. Die Reaktionen, die dort stattfinden, die dann ja zurückwirken in die Community, die auch die Betroffenen stärken, das alles haben wir im Gaming so noch nicht und wir werden aber nicht drum herum kommen und dafür müssen diese Akteure verstehen, dass Gaming im Zweifel das wichtigste Kulturmedium unserer Zeit ist, ob ihnen das nun gefällt oder nicht.
Das war jetzt ein sehr langes Gespräch, was wir geführt haben, Kolja. Du hast viel recherchiert, du hast mit vielen Menschen gesprochen. Lass uns mal ein Fazit ziehen. Und ein Fazit, das ich ziehen möchte jetzt nach unserem Gespräch, ist, dass man Gaming als Kulturmedium einfach ernster nehmen muss und auch als Diskursraum für Politik und für Metapolitik betrachten muss. Denn das tun autokratische Staaten, das tun Terrororganisationen und rechtsextreme Netzwerke wie das von Steve Bannon tun das sowieso schon ganz lange.
Ja, und ich finde ja, dass dein Bild vom Wilden Westen da hier irgendwie ganz gut passt. Also de jure ist Gaming kein rechtsfreier Raum, de facto leider schon ein wenig. Wir haben Regularien wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber die greifen nicht, wie das Beispiel von Shuyoka zeigt. Gaming-Plattformen müssten hier genauso wie andere sozialen Medien noch viel stärker in die Pflicht genommen werden.
Und die Plattformen sind ja das eine und das andere ist die Zivilgesellschaft. Also die, die auf die Straße gehen und sich wehren gegen Rechte und rechtsextreme Politik, die müssen auch im Gaming lauter werden. Ist das auch ein Fazit, das du ziehen würdest?
Na, auf jeden Fall. Außerdem muss den Game-Communities der Rücken gestärkt werden. Von Kulturpolitik, von Außenpolitik, von Sicherheitspolitik, aber vor allen Dingen von Akteuren der Zivilgesellschaft. Wir brauchen vielleicht, wie Jörg Friedrich sagt, mehr digitale Sozialarbeiter.
Das war ein Corso-Spezial von Kolja Unger zu Gaming und Rechtsextremismus. Wir haben bei Corso in der Vergangenheit auch über andere Popkulturbereiche und Rechtsextremismus gesprochen, wie Metapolitik betrieben wird. Diese Sendung finden Sie in der DLF-Audiothek-App. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Büchermarkt, passenderweise mit einer Rezension zu Victoria Gracias Werk Der perfekte Faschist. Am Mikrofon waren das für Sie Lars-Hendrik Beger
und Kolja Unger.
Schönen Feiertag.